So, eine neue Folge Jung und Live. Wir sind zurück und zwar mit der Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Aber vorher wollen wir von unserer personifizierten Risikogruppe wissen. Hans, wie geht es dir heute?
Ja, wenn ich jetzt sagen würde, verdammt schlecht, ich habe die ganze Nacht gehustet, dann hätten wir ein neues Gesprächsthema. Mir geht's gut, vielen Dank.
Und Svenja, wie geht es dir?
Mir geht's auch gut.
Das ist doch schön. Gab's bei euch einen Corona-Fall im Ministerium?
Ja, wir hatten auch Fälle im Ministerium, aber da wir vorher schon Abstandsregelungen eingehalten haben, viele auch im Homeoffice waren, konnten wir das wirklich sehr stark eingrenzen.
Mhm. Machst du selbst eigentlich auch Homeoffice überwiegend oder bist du im Ministerium oder in den Ministerien? Ihr habt ja immer noch zwei Sitze in Berlin und in Bonn.
Ja, ich bin in Berlin und Bonn und im Homeoffice, je nachdem, wie es so hinkommt. Wenn die Konferenzen, also es ist ja alles jetzt in Videokonferenzen, ne? Wenn die Videokonferenzen so gegen Abend sind, dann mache ich das auch schon mal von zu Hause. Aber da im Moment bei mir im Haus jedenfalls sehr viele zu Hause sind, schwächt das etwas das Netz. Und deswegen ist es hier dann doch besser. Die Verbindung ist einfach etwas stabiler.
Ja, dann wollen wir die nutzen. Ich möchte einsteigen mit der Beschreibung einer Karikatur, die ich neulich gesehen habe, die mir sehr gut gefallen hat. Das war Szenario, eine Zeichnung, wie man es aus einer Boxarena kennt. Da sieht man im Vordergrund zwei Boxer miteinander kämpfen. Und der eine ist Corona 1 und der andere ist sozusagen, also der eine ist Covid-19 und der andere ist, was weiß ich, Anti-Covid. Die kämpfen miteinander und hitziger Kampf, das Publikum schaut hin. Und im Hauptring dahinter stehen sich zwei Giganten der Schwergewichtsklasse gegenüber und die kämpfen um die Weltmeisterschaft in Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mit anderen Worten, Covid ist jetzt der Aufreger, aber eigentlich Covid kann in zwei Jahren weg sein, Klimawandel bleibt. Ist das richtig beschrieben?
Naja, erstmal finde ich das wichtig, dass wir das nicht gegeneinander spielen. Also ich verstehe, dass im Moment die Pandemie absolut im Zentrum steht, dass alle darüber reden, weil das eben so lebensbedrohlich ist. Wichtig ist mir aber, dass wir die Krise dahinter, also die Klimakrise, den Verlust an Biodiversität, dass wir das nicht vergessen, dass wir weiter darüber reden, dass wir die Maßnahmen weiter fortführen, weil wir haben jetzt zwar weniger CO2-Ausstoß, dadurch, dass so viele zu Hause bleiben, aber Wirtschaftskrise und zu Hause sein, das ist ja nicht das, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Und deswegen, ja, reden über die Krise, über Pandemie ist wichtig, aber wir müssen weiter daran arbeiten, den Klimawandel möglichst zurückzudrängen und die Biodiversität zu erhalten.
Es gibt die ganz große Befürchtung bei vielen Menschen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, die Global Warming Bedrohung sehen, die sagen, das, was jetzt passiert, nicht nur die Konzentration auf Covid-19, sondern auch das, was da an Geld reingeballert wird, das, was an Verlust von Arbeitsplätzen, von Existenzen da passiert, wird dazu führen, dass dann auf einmal nicht mehr das Geld und die Ressourcen da sind, um die nötigen Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren.
Ja, ich kann diese Sorge verstehen, weil wenn man sich anguckt, wie nach der letzten großen Krise, nach der Bankenkrise agiert wurde, da ist da nicht sonderlich auf das Klima geachtet worden. Aber es hat sich was verändert. Es hat sich enorm viel verändert. Wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen. Wir haben in Deutschland ein Klimaschutzgesetz, was verbindlich vorschreibt, dass eben der CO2-Ausstoß sinken muss. Wir haben eine unglaubliche Bewegung auf den Straßen gehabt, die für Klimaschutz sozusagen gekämpft hat. Und deswegen kann es nicht einfach ein Paket jetzt geben, was überhaupt nichts zum Thema Klimaschutz macht. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir sowohl hier in Deutschland als eben auch auf der europäischen Ebene jetzt dafür sorgen, dass das Konjunkturpaket oder das Recovery Program auf der europäischen Ebene, dass das auch auf Klimaschutz ausgerichtet ist. Es stimmt schon, wir haben nicht so viel Geld. Wir haben, Franz Timmermans sagt immer, einen Schuss frei und der muss sitzen und der muss einzahlen auf eine Stabilisierung der Wirtschaft, auf die Jobs, die wir da brauchen und auf den Klimaschutz und die Biodiversität. Und das muss uns jetzt gelingen in diesen beiden Programmen.
Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Jung und Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung, entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Es gab eine Menge Feedback zu der Ankündigung, dass du dabei bist, weil viele ja nicht nur diese Sendung hören, sondern auch zum Beispiel die Lage der Nation. Und da hast du letztens behauptet, dass der Weltklimarat kein Budget, kein CO2-Budget ausgerechnet hat. Du hast gesagt, das stimmt einfach nicht. Das ist nachweislich falsch. Im 1,5 Grad Sondergutachten des Weltklimarats von 2018 wurde genau das berechnet und steht dort in Tabelle 2.2. Hast du dich geirrt oder hast du das nicht gewusst?
Nein, ich weiß, dass der Weltbiodiversitätsrat natürlich CO2-Budgets ausrechnet, aber das ist keine exakte Angabe sozusagen in Tonnen, das hat eine weite Range und deswegen haben wir uns in Paris darauf geeinigt, eben nicht in Tonnen zu rechnen, weil das schon in der Klimakonferenz vorher schiefgegangen ist, sondern eine andere politische Herangehensweise zu wählen. Und dafür habe ich plädiert, dass man diese politische Herangehensweise auch ernst nimmt. Es geht nicht nur um Mathematik und es geht nicht nur darum, Tonnen aufzurechnen, sondern es geht darum, das Leben grundsätzlich zu verändern und dafür auch Mehrheiten in der Gesellschaft zu gewinnen. Und ich habe dafür plädiert, diesen politischen Weg, den wir in Paris weltweit eingeschlagen haben, den wir da miteinander vereinbart haben, diesen politischen Weg auch ernst zu nehmen und weiter zu verfolgen. Und der heißt eben, dass jedes Land einen Beitrag leisten muss, diesen Beitrag nennt. Wir machen das europaweit und dass das alle 5 Jahre abgedatet werden muss. Also man alle 5 Jahre hinguckt, reicht das? Und deswegen ist dieses Jahr so wichtig, weil jetzt diese Überprüfung ansteht und alle eben mehr machen müssen, als sie bisher zugesagt haben.
Ich glaube, du hast dich eben selbst widerlegt, Svenja, weil du gesagt hast, in Paris haben wir uns darauf verständigt, dass wir bestimmte Reduktionsziele, Einsparziele, darauf verpflichten wir uns. Die Einsparziele beziehen sich auf CO2-Emissionen. Der Referenzpunkt ist das Jahr 1990. Ja. Wie will man Einsparziele messen, wenn nicht in Tonnen CO2?
Naja, wir haben gesagt, wir wollen bei 1,5% maximaler Erwärmung landen. Und natürlich, 1,5 Grad, ja. Und natürlich stehen dahinter auch Budgets. Wir haben ja auch auf der Ebene in Deutschland ein Budget jeweils festgelegt für jeden einzelnen Sektor, für Wirtschaft, für Landwirtschaft, für den Energiesektor. Es steht im Klimaschutzgesetz genau festgeschrieben. Ich glaube aber, dass die politische Debatte so nicht funktioniert. Den Leuten immer zu sagen, ja, aber hier fehlen noch 3 Tonnen und da fehlen noch 5 und da fehlt 30%, das hilft doch nicht. Wir müssen doch jetzt aufzeigen, wie kann so eine Veränderung eigentlich laufen? Was sind die neuen Perspektiven? Wo sind die Arbeitsplätze der Zukunft? Wie kann man denn mobil sein, ohne dass man mit einem Verbrennungsmotor unterwegs ist? Also ich glaube, dass es uns viel stärker gelingen muss, positive Zukunftsbilder zu zeichnen, weil meine Sorge ist, wenn wir einfach immer nur sagen, ja, super, Klimaziel international schon wieder um so und so viele Tonnen verpasst, dass die Leute irgendwann den Kopf in den Sand stecken und sagen, das erzählt er uns jetzt seit 20 Jahren, offensichtlich funktioniert es nicht, dann lasst es uns doch ganz lassen. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden.
Stefan Ramstorff hat gesagt, das Emissionsbudget ist für die Erderhitzung, was die Ansteckungsrate eher für die Corona-Pandemie ist. Würdest du dem zustimmen?
Finde ich ein schwieriges Bild, weil auch dieser Ansteckungsfaktor ja jedenfalls zu viel Verwirrung geführt hat, weil er zweimal verändert worden ist, weil er immer noch nicht überall, ja auch selbst in Europa, nicht gleich gemessen wird. Ich finde, dass der Weltklimarat da eigentlich einen Schritt weiter ist. Wir sind nämlich weltweit einig, was sozusagen der Rahmen ist. Wir haben diese weltweiten Standards schon, das finde ich eigentlich ein Stückchen mehr und deswegen würde ich es nicht so unmittelbar vergleichen wollen.
Aber ich meine, bei der Corona-Pandemie, da wollen wir ja flatten the curve machen. Und da wäre es ein bisschen komisch, wenn Jens Spahn das verkündet und gleichzeitig aber uns nicht sagt, wie viele Infektionen wir jeden Tag haben, wie viele Tote wir haben, wie der Infektionsverlauf ist, anhand von veröffentlichten Zahlen. Das ist ja bei der Klimasache jetzt mit dem CO2-Budget, das wollt ihr nicht rausbringen.
Nein, ich will nicht, um in deinem Bild zu bleiben, Thilo, dass Jens Spahn dabei stehen bleibt, zu sagen, so, und es müssen 150 Infektionen am Tag weniger sein. Und jetzt, liebe Leute, macht das mal. Sondern, dass wir sagen, wie sowas passieren muss, wie wir die Mobilität verändern, was eigentlich die Bilder von einer anderen Zukunft sind. Weil es geht nicht darum, mal 2-3 Monate sozusagen zu Hause zu bleiben und dann ist das Klima wieder geheilt sozusagen. Sondern wir müssen ja grundlegend die Art, wie wir mobil sind, wie wir heizen, wie wir wirtschaften, verändern. Und diese Veränderungen starten, haben 1990 begonnen. Wir haben auch schon eine ganze Menge erreicht. Aber das muss auch weitergehen. Und das ist mir so wichtig an dieser ganzen Debatte.
Also ich verstehe, dass du als Politikerin, die ja Dinge umsetzen muss und hoffentlich auch will, dass du sagst, es bringt uns ja nichts, wenn die Leute dadurch, dass wir ihnen dauernd was vor den Kopf knallen, Kopf in den Sand stecken und nicht mitgehen. So, das verstehe ich als politisches, als taktisches Argument. Gleichwohl, der Plan, der da ist, zum Beispiel für Deutschland, oder zu sagen, die Welt muss 2050 emissionsneutral sein, ja, dieser Plan leitet sich ab von Schadstoffausstoß, der gebremst oder abgebaut sein muss, damit 1,5 Grad oder auch 2 Grad, können wir noch drüber reden, gehalten werden kann. Das heißt, es steht im Hintergrund dann doch so etwas wie der archimedische Punkt. Archimedes hat gesagt, gib mir einen festen Punkt im Weltraum, dann hebele ich dir die Welt aus. So ähnlich ist es doch auch hier. Wir müssen vielleicht nicht das Wort Budget als Drohung an den Himmel schreiben, aber es gibt doch eine Belastbarkeitsgrenze der Atmosphäre, wenn man Klimaziele halten will. Und diese Belastbarkeitsgrenze, egal wie man das nennt, wird gemessen in CO2-Äquivalenten, richtig?
Ja, aber was hilft uns das in der politischen Debatte? Aus der Wissenschaft heraus weiß ich, das Beste wäre, wir senken so schnell es geht den CO2-Ausstoß ab. Das ist das Beste. Das ist das, was wir versuchen zu erreichen, und zwar weltweit. Und da hilft es, glaube ich, in der politischen Debatte recht wenig, dass wir immer wieder die sozusagen suggerieren, hier fehlen noch 3 Tonnen und da fehlen noch 5, meistens Millionen Tonnen, sondern wir müssen aufzeigen, wie geht es denn? Wie schaffen wir dann jetzt zum Beispiel den Hochlauf von mehr Elektromobilität? Wie machen wir die Autos so vergleichbar im Preis zu den klassischen Verbrennern, dass Leute auch in der Lage sind, sie zu kaufen? Wie schaffen wir es, dass nicht nur 2% Sanierungsrate in den bestehenden Gebäuden sind, sondern dass alle Gebäude saniert werden, dass sie CO2 einsparen, dass die alten Ölheizungen rauskommen? Diese Debatte wünsche ich mir. Und wir neigen immer zu einer sehr mathematischen Debatte. Das motiviert aber niemanden, sein Haus zu sanieren, ein anderes Auto anzuschaffen oder endlich mehr für den Klimaschutz zu tun. Wir müssen die Leute aber mitnehmen. Es hilft nichts.
Aber mitnehmen würde ja, da würde es ja helfen, wenn ihr das transparent macht und sagt, okay, anhand unserer Klimaziele, die wir uns selbst gesteckt haben, machen wir für 2020 so und so viel weniger und 2030 müssen wir schon so und so viel weniger haben. Das macht die ja nicht.
Ist aber alles ist im Klimaschutzgesetz 1:1 drin. Wir sagen 2050 Treibhausgasneutralität. Und nach den jetzigen Zahlen, die wir in der EU haben, haben wir für jedes Jahr ein Budget, wie viel der einzelne Sektor überhaupt noch an CO2 ausstoßen darf. Aber Vorsicht an der Bahnsteigkante, das ist kein fixes Budget, weil wenn die EU ihre Klimaziele erhöht, und ich gehe davon aus, dass wir das tun werden, dass wir von 40 auf 50, 55 Prozent kommen. Im Jahr 2030. Dann werden wir diese Budgets anpacken müssen. Dann müssen sie mehr sozusagen, dann werden wir sie steigern müssen. Insofern ist das kein festes Budget, mit dem man jetzt rechnen kann und sagen kann, im Jahr 2029 weiß ich ganz genau, im Bereich des Verkehrs muss ich so und so viel Tonnen absenken, sondern wir müssen das Ziel 2030 erreichen, 2050 erreichen und das wird alle 5 Jahre angepasst. Und deswegen glaube ich, dass im Hintergrund man diese mathematischen Berechnungsmodelle braucht, aber für die politische Diskussion wir was anderes brauchen als mathematische Modelle.
Das habe ich verstanden, aber trotzdem muss es ja auch überprüfbar sein und es gibt ja nicht nur Wissenschaftler, die keine Ahnung, regierungskritisch sind, es gibt ja auch das Umweltbundesamt, das mal das nachgerechnet hat, was das heißt, eure Klimaziele auf gerechnet auf CO2-Tonnen, da sagt das Umweltbundesamt, ihr erreicht mit euren aktuellen Klimaplänen nicht die Klimaziele für 2030 und 2050. Und auch der Sachverständigenrat für Umwelt sagt genau das.
Also wir müssen nach dem jetzigen Plan bis 2030 55% reduzieren. Und mit dem Maßnahmen in Deutschland, ja, EU 40%, in Deutschland bis 2030 55% reduziert. Mit dem Maßnahmenprogramm, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben im letzten Jahr, kommen wir nach Gutachten, die zwei verschiedene Gutachterteams extra zu diesen Maßnahmen gemacht haben, auf 51-53% Reduktion. Das ist schon ziemlich nah dran, wenn man eine Prognose über so eine lange Zeit macht. Und der Rest, den werden wir hinbekommen, weil wir jedes Jahr jetzt wieder überprüfen. Jedes Jahr gibt es ein Budget, jedes Jahr werden die Zahlen veröffentlicht, transparent gemacht. Es gibt einen eigenen Expertenrat, der nur drauf guckt, wo kommt das jetzt her? Also warum verpassen wir in einzelnen Bereichen das Ziel? Was muss man da tun? Insofern ist Kontrolle, Transparenz und auch der Rahmen mit dem jetzigen Gesetz gesetzt. Was wir haben.
Aber diese Berechnungen basieren ja darauf, dass alles, was ihr euch vorgenommen habt, auch von den anderen Ressorts umgesetzt wird. Und zwar genau so, damit das 2030 passiert. Aber selbst das ist ja noch nicht umgesetzt. Also die einzelnen Ressorts, Landwirtschaft, Verkehr und so weiter, die wehren sich ja mit Händen und Füßen.
Aber das ist ein Kabinettsbeschluss, das ist Vorgabe, das ist ein Gesetz. Und ich erwarte, dass Minister und ihre Ministerien sich an das geltende Gesetz halten. Also wenn das nicht mehr gegeben ist, dann funktioniert Regierungsarbeit aber nicht mehr. Alle haben klare Vorgaben, alle wissen, was zu tun ist. Und es ist ja sogar so, dass der Bundestag, also dass wir Rechenschaft ablegen müssen im Bundestag, ob wir unsere Ziele erreichen oder nicht. Also es wird auf jeden Fall öffentlich, es wird ein transparenter Prozess. Und das ist mehr, als viele, viele andere haben.
Ich nehme mal die erste Zuschauerfrage von Stefan, der bezieht sich auf das CO2-Budget. Wolfgang Lucht vom Sachverständigenrat für Umweltfragen kalkuliert ganz konkret mit einem Restbudget von 6,7 Gigatonnen CO2 für Deutschland. Svenja, du zeigst viel Einsicht in das Problem Klimawandel, aber warum so wenig Einsicht in die Lösung dieses Problems?
Was ist denn jetzt die Lösung für 6,7 Gigatonnen? Wie mache ich damit Politik? Ich kann doch nicht sagen, hey, 6,7 Gigatonnen. Macht ja was. So wird es doch nicht funktionieren. Ich muss doch in der Politik das umsetzen. In Maßnahmen, in Pläne, in Aktionen, in Appelle an die Menschen, andere Autos zu kaufen, in Vorgaben für die Autoindustrie. Und deswegen glaube ich, dass uns dieser rein mathematische Ansatz in der politischen Diskussion erstmal öffentlich nicht hilft. Das ist Hintergrund. Das muss man sozusagen im Hintergrund wissen.
Erkennst du die 6,7 Tonnen denn an? Das habe ich jetzt gerade so verstanden, dass du das tust.
Das ist nochmal eine separate Diskussion, ob die 6,7 Tonnen, ob es 6,9, ob es 7,5, das kann man, je nachdem, wie man die äußeren Rahmenbedingungen definiert, welches Szenario man nimmt. Das ist selbst im IPCC-Bericht, wird das lang und breit diskutiert,
Wahrscheinlichkeiten,
wie die Range ist, wie 3 trockene Sommer, eine stärkere Austrocknung der Moore verändert den CO2-Ausstoß, verändert wieder diese ganzen Berechnungen. Und deswegen glaube ich, für die öffentliche Debatte, für das, was wir an Veränderung der Menschen brauchen, müssen wir aufzeigen, was sich positiv verändert. Und wenn man in dieser Krise jetzt irgendwas Positives sehen will, dann doch, dass die Leute Natur anders wahrnehmen, dass sie saubere Luft wahrnehmen, dass sie merken, dass es selbst in Großstädten Vögel gibt, die man hört, wenn es nicht so laut ist. Und ich hoffe, dass wir davon was mitnehmen können, auch für die Klimadebatte, und dass das einen Anreiz gibt, jetzt auch Verhalten zu verändern. Wir können dafür Rahmenbedingungen setzen, aber am Ende des Tages müssen wir die deutsche Bevölkerung mitnehmen und nicht nur die in der Wissenschaft unterwegs sind und wissenschaftliche Berichte lesen.
Gut, ich nehme aus der bisherigen Diskussion fest, dass zumindest der Bundesumweltministerin auch klar ist, dass wir letztlich, egal wie man das nennt, nur begrenzte Mengen an CO2 ausstoßen dürfen, um die Klimaziele zu erreichen. Ob man da jetzt offiziell das Label Budget draufkleben will oder nicht, entscheidend ist ja, dass das als Maßstab im Kopf vorhanden ist. Das nehme ich jetzt so wahr. Wenn wir über die politische Umsetzung sprechen, warum war das so schwierig und warum hat das so lange gedauert, bis die Umweltministerin der Bundesrepublik Deutschland beim Autogipfel im Kanzleramt teilnehmen konnte und dann noch, mit Verlaub, am Katzentisch.
Warum am Katzentisch? Also ich war beim ersten Autogipfel dabei. Ich war jetzt bei diesen Treffen mit dabei. Zwischendurch gab es mal eine Runde, wo ich aus Termingründen nicht dabei war. Aber ansonsten bin ich mit bei diesen Treffen dabei. Da verstehe ich gerade die Frage gar nicht.
Also ich hatte 2 Wochen lang in der Bundespressekonferenz die Regierungssprecher, auch deine Sprecher, gefragt, ob du dabei bist. Und da war entweder ein Schulterzucken oder ein Nein. Und dann so kurz vorher, ach ja, ja, sie ist dabei, ist dabei. Das schien so, als ob du so nochmal nachgeladen wurdest. Ach ja, gut, vielleicht wäre es dann doch ganz gut, wenn du dabei wärst.
Ja, ich war jetzt aber dabei. Also ich meine, das ist doch das Wichtige. Ich bin in den Runden mit dabei. Ich bin
aber,
in
der Diskussion mit dabei. Bist du gescheitert?
War eine Frage.
Ja, die Förderung von Verbrennermotoren steht im Raum. Wenn du dabei warst, dann ist das so ein Scheitern aus deiner Sicht, oder?
Warum? Also jedenfalls in den Runden, in denen ich war, ist überhaupt nichts entschieden worden, sondern ist erstmal die Situation dargestellt worden. Das ist eine schwierige Situation. Die Automobilindustrie war auch schon vor Corona in schwierigen Fahrwassern, weil sie eine ganze Menge gleichzeitig verändern müssen. Und dass wir nicht mal ebenso sagen können, ist egal, wie es dieser Branche, der Zuliefererindustrie, der Stahlindustrie, der Chemieindustrie in Deutschland geht, das ist doch wohl vollkommen klar. Und dass da jetzt auch Hilfe her muss, ist auch vollkommen klar. Stehen aber auch die Klimaziele fest. Und das muss man jetzt in Übereinstimmung bringen. Da arbeiten wir gerade an Konzepten. Und wir haben ja gesagt, Anfang Juni wird das gesamte Konjunkturpaket vorgestellt. Und da soll dann auch ein Teil für die Automobilindustrie mit dabei sein. Wie das aber ganz genau aussieht, ich kann es heute noch nicht sagen. In den Runden, in denen ich bin, und das ist dieser Autogipfel, wie er so heißt, da sind wir noch nicht so weit.
Bist du denn in dieser Arbeitsgruppe vertreten, die das Wirtschaftsministerium einberufen hat? Da ist aber auch die Lobby drin, ne? Die Autoindustrie.
Ja, da sitzt auch die IG Metall mit dabei, da sitzt auch eine Vertreterin der Automobilindustrie. Ja, die sind auch mit dabei, weil wir von denen ja teilweise die Fakten brauchen. Und deswegen sitzen sie in diesen Runden dabei. Aber wir haben natürlich auch Runden alleine in der Regierung, klar. Mhm.
Du hast letztens gesagt, klimaschädliches Verhalten darf sich nicht mehr lohnen.
Ja.
Jetzt ist aber die Diskussion, die die Autoindustrie führt, ist übersetzt heißt das, Diesel- und Benzinfahren muss sich weiter lohnen. Richtig?
Das ist die Sichtweise der Autoindustrie, ja.
Und wenn ich dich jetzt verstanden habe, dann sagst du klipp und klar nein zu diesen Forderungen.
Also so
weil du ja sagst, klimaschädliches Verhalten darf sich nicht mehr lohnen.
Also so eine Abwrackprämie, wie wir sie, ich glaube 2008, 2009 hatten, sowas in dieser Form, so wie die damals gestrickt war, sowas kann es nicht geben. Was ich mir vorstellen kann und was auch passieren muss, ist den Hochlauf zum Beispiel von Elektrofahrzeugen zu unterstützen, Ladeinfrastruktur aufzubauen, den öffentlichen Personennahverkehr in den Kommunen, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene zu unterstützen, weil der hat jetzt im Moment gelitten, nicht alle trauen sich schon wieder in die Busse, in die U-Bahn, in die Züge hinein. Also ein Gesamtkonzept, das kann ich mir gut vorstellen, aber unser Konjunkturprogramm als reines Konjunkturprogramm zum Kauf von Verbrennern, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das wird auch nicht kommen.
Ja. Wenn ich mich in einen Automobilisten oder Autokonzernmanager oder Chefkopf reindenken sollte, dann würde ich jetzt sagen, nein, es ist eine meiner leichtesten Übungen. Ich sage da dauernd Angebote ab. Nein, aber dann würde ich sagen, wir haben Produktionsausfälle, wir haben Konsumrückgang. Also es gibt Autohäuser, die verkaufen im Moment ein Auto im Monat oder weniger. Neuwagen, da bauen sich gewaltige Lagerbestände auf. Kann es sein, dass die Automobilindustrie eigentlich sehr genau weiß, sie werden umstellen müssen? Es geht auch wegen der globalen Märkte nicht anders. China wird in absehbarer Zeit dann irgendwann auch keine Verbrenner mehr ordern. Sie sagen, wir wollen jetzt unsere Höfe leer kriegen, die Lager leer kriegen. Und deswegen fordern wir ziemlich radikal Zuschüsse und Prämie auch für Verbrenner, um die Höfe leer zu kriegen. Würdest du diesen Eindruck, du kennst die Herrschaften besser, teilen, dass es so ist? Und wie reagierst du darauf, wenn du sagst, aus Umweltsicht darf das eigentlich nicht sein?
Ja, den öffentlichen Eindruck kann man im Moment gewinnen, dass es sehr stark im Vordergrund steht, die bereits produzierten Fahrzeuge sozusagen in einer Form abzuverkaufen und da vom Staat Unterstützung zu kriegen. Aber wir müssen als Regierung die gesamte Branche, die gesamten Betroffenen im Blick haben. Und deswegen werden wir ein Programm machen, was wirklich hilft und zielgerichtet hilft, den Neustart jetzt wieder hinzubekommen. Und das kann nicht einfach darin bestehen, alte Autos abzuverkaufen oder bereits produzierte Fahrzeuge abzuverkaufen. So, und deswegen, das wird ein Gesamtprogramm werden müssen. Wir sind da im Moment dran. Wir holen uns auch viel Expertise von außen mit dazu und werden da was zusammenbauen. Ich kann es heute noch nicht sagen, wie es ganz genau aussehen wird, weil es ja eine ganze Menge Branchen gibt, die im Moment betroffen sind. Ja, es ist ja nicht nur die Automobilindustrie, es ist ganz stark Automobilzulieferer, die enorme Probleme haben. Es geht in ganz viele Branchen hinein, Tourismus und sowas haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und deswegen muss man gucken, wie man so ein gesamtes Paket hinbekommt.
Wenn nach dir, Svenja, klimaschädliches Verhalten sich nicht mehr lohnen soll, dann musst du doch jetzt fordern, Dieselsubvention weg. Warum forderst du das nicht?
Naja, weil ich am liebsten möchte, dass wir jetzt umsteigen auf Elektrofahrzeuge. Und ja, eben. Es hilft, ja, da, aber wie schafft man das denn? Schafft man das dadurch, dass man den Leuten, die jetzt einen Diesel haben, sagen, du bist blöd und schaff endlich dein Auto ab? Oder schafft man es dadurch, dass man es möglichst attraktiv macht, jetzt auch auf Elektrofahrzeuge umzusteigen? Und das ist das, was wir versuchen, Ladeinfrastruktur ausbauen, damit man sich sicher ist, dass man das Auto auch laden kann. Die Hemmnisse, die im Moment noch da waren, dass man auch zu Hause laden kann, abzuschaffen. Die Rahmenbedingungen möglichst so zu machen, dass uns das gelingt. Und dann werden wir auf kurz oder lang nicht nur ans Diesel Privileg ran müssen. Das ganze Steuersystem, was wir haben, ist nicht nur bei Diesel, ist bei den ganzen Energiesteuern sehr stark darauf angelegt, wie die Situation vor der Klimakrise war. Und deswegen werden wir dieses gesamte System anpacken und anschauen müssen. Wir machen jetzt einen kleinen Teil, indem wir eine CO2-Bepreisung einführen. Das ist ja heute auch durchs Kabinett gegangen, aber da ist noch eine Menge zu tun. Und da ist es mit einem, ich finde immer so, das sind so Symbolthemen, das reicht aber gar nicht, das nach vorne zu bringen, sondern wir müssen das Gesamtpaket hinbekommen.
Ja, also eine Stunde bevor unser Gespräch hier angefangen hat, war in der Bundespressekonferenz eine PK unter anderem mit Dirk Meister, dem Präsidenten des Umweltbundesamtes. Der hat da klipp und klar gesagt, und das ist eine Behörde, die euch sozusagen zugeordnet ist, der hat klipp und klar gesagt, wir müssen aufhören mit Subventionen, die umweltschädlich sind. Und explizit hat er, glaube ich, auch Diesel genannt. Was folgt daraus für dich politisch?
Erstmal ist es ganz wichtig, dass man so eine wissenschaftliche Behörde bei uns hat. Und ich bin froh, dass das Umweltbundesamt wissenschaftlich darstellt, was sind sozusagen die Notwendigkeiten. Und das hat auch Dirk Messner heute getan. Ich muss aber in der Regierung, in einer Koalition versuchen, dafür Mehrheiten zu bekommen. Das ist nun mal der Job, den ich habe. Und deswegen kann das alles nur in so einem Gesamtpaket funktionieren. Wir haben jetzt als erstmal die Aufgabe, dieses Konjunkturprogramm zu machen. Wir haben auch den Subventionsbericht. Wir schaffen es auch jedes Jahr wieder, Sachen da abzuschaffen. Aber das sind nun mal dicke Bretter. Und das ist kein Sprint, der man mal eben so hinlegt, sondern es ist leider ein Langstreckenlauf, den wir da haben.
Ja, das war jetzt aber ein Umgehen der Antwort. Also hat er gesagt, 8 Milliarden oder so sind es letztlich in der Summe an Subventionen. Wie baut man die ab? Was ist dein Hebel, dein Argument, deine Druckmöglichkeit zu sagen, wir müssen von dieser umweltbelastenden konkreten Subvention runter?
Der Hebel ist genau der gleiche, den ich eben schon genannt habe. Wir haben jetzt das Klimagesetz auf der deutschen Ebene. Wir werden auch ein europäisches wahrscheinlich bekommen, so wie es im Moment aussieht. Dieses Gesetz schreibt ganz klar vor, Budgets für jedes Jahr, für jeden einzelnen Sektor. Und die müssen eingehalten werden. Und da das Geld auch nicht unendlich zur Verfügung steht, ist doch völlig klar, dass die Subventionen in dem Bereich mit überprüft werden. Wir wollen zum Beispiel gerade die Kfz-Steuer verändern, ist Teil des Maßnahmenpaketes, damit eben das teurer wird, wenn man große Autos fährt, die eben sehr viel CO2 verbrauchen und die kleinen, die wirklich besser für die Klimabilanz sind, die auch das an der Kfz-Steuer merken. Und solche Veränderungen, das gehen wir jetzt Schritt für Schritt an und wir werden es im Klimakabinett immer wieder kontrollieren.
Warum reden wir überhaupt über eine Autoprämie? Also wir brauchen doch viel, viel weniger Autos auf den Straßen.
Naja, aber wir wollen ja auch, dass die Autos, die zukünftig auf der Straße fahren, dass das Elektrofahrzeuge sind, dass das andere Autos sind. Und das ist eine Branche, die für Deutschland sehr, sehr wichtig ist, wo sehr, sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Und wenn die im Moment auf einen Schlag massiv Leute entlassen würden, würde das jedenfalls der Klimabilanz in Deutschland auch nicht helfen. Und deswegen müssen wir versuchen, diese Industrie zu verändern, die Transformation hinzubekommen. Und das muss bei Automobilen genauso wie bei Stahl und vielen anderen Branchen uns gelingen, dass sie CO2-freier sind. Und ich will nicht, dass einfach nur Automobilproduktion in irgendwelche anderen Länder verlagert wird, sondern ich will, dass diese Industrie sich auch verändert. Und das können wir in Deutschland mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, können wir das hinbekommen. Das wird es aber nicht passieren, wenn sie einfach weg ist.
Aber das will die Industrie offenbar nicht und das will ja offenbar auch die Politik nicht. Ich meine, in Bayern, der CSU-Ministerpräsident fordert eine Verbrennerprämie, der grüne Ministerpräsident aus Baden-Württemberg fordert eine Verbrennerprämie und auch dein Kollege Stefan Weil aus Niedersachsen fordert eine Verbrennerprämie. Haben die den Schuss nicht gehört?
Nein, das sind alle die, die eben eine große Automobilproduktion in ihren Ländern haben und die sehen, dass sie da jetzt in massive Schwierigkeiten kommen. Aber nur weil das breit gefordert wird, heißt das noch lange nicht, dass wir das eins zu eins so machen, sondern wir haben als Bundesregierung die Klimaziele mit zu erfüllen. Das ist vollkommen klar, dass wir da unsere Ziele einhalten müssen und deswegen wird das auch im Konjunkturprogramm eine Berücksichtigung finden.
Ich möchte nochmal auf die Umsetzung, auf die praktische Umsetzung kommen und nochmal diese sehr interessante Pressekonferenz, die gerade eben war. Da war unter anderem Wissenschaftler Harald Bratke, ein Professor vom Fraunhofer ISE-Institut. Der hat erstens die Zahl genannt, wir müssen in 30 Jahren von in Deutschland 9 Tonnen CO2 Verbrauch oder Produktion pro Person und Jahr runterkommen auf unter eine Tonne. Also im Grunde 90% oder ein Zehntel nur noch. So. Und dann sagt er, da dürfen wir uns auch nicht alleine auf elektrische Energie im Haushalt konzentrieren, sondern Wärme- und prozessbedingter Strom. Also Sektoren, die manchmal, wenn wir nur über Auto reden, in den Hintergrund geraten.
Ich wollte noch mal beim Verkehr bleiben, Hans.
Ja, okay, dann machen wir erst Verkehr, aber dann den anderen Sektor.
Gerne. Ja. Wir haben ja ein bisschen Zeit und wir haben ja Zuschauerfragen. Ja. Ich würde gerne wissen, warum ist keine Fahrradprämie im Gespräch, Svenja? Warum subventioniert ihr nicht Fahrradkäufe?
Naja, es passiert im Moment ganz viel im Bereich Fahrrad. Es gibt sehr viele jetzt aktuell eingerichtete Fahrradwege. Wir unterstützen den Radverkehr. Das machen wir auch aus meinem Etat. Also auch da gibt es direkte Unterstützung, um diese Mobilität weiter nach vorne zu bringen. Das macht sowohl Umwelt als auch eben das Verkehrsministerium. Also da passiert schon was in diesem Bereich.
Aber offenbar nicht in der Größenordnung wie bei der Autoprämie. Und beim Flugverkehr, Bist du eigentlich dafür, dass die Lufthansa jetzt gerettet wird? Weil das ist ja, die hat ja auch einen schönen Anteil an der Umweltschädigung.
Ja, ich bin trotzdem dafür, dass man der Lufthansa hilft, weil ich glaube, dass wir auch in Zukunft fliegen wollen und Flugverkehr eine Rolle spielen wird. Das wird aber mit anderen sozusagen Treibstoffen funktionieren. Das ist nicht mehr das klassische Kerosin, was wir heute erleben, sondern es gibt heute schon erste Modelle, wie man mit Treibstoff fliegen kann, der eben aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Und sowas, das kann ich mir in erster Linie in Europa, auch in Deutschland vorstellen, dass wir diejenigen sind, die technisch in der Lage sind, sowas voranzubringen. Und deswegen finde ich, lohnt es sich auch, nicht nur wegen den Arbeitsplätzen, sondern auch, weil wir einen klimafreundlichen Flugverkehr wollen, jetzt der Lufthansa zu helfen.
Aber ja, bekommt die Lufthansa umwelttechnische Auflagen, dass sie klimafreundlich fliegen muss?
Naja, ich bin natürlich dafür, aber das diskutieren wir gerade noch in der Bundesregierung.
Also nicht. Ja, ich wollte es gerade sagen. Frankreich ist da einen Schritt weiter. Die helfen Air France, aber sie haben es verbunden mit Auflagen, mit klaren Auflagen. Warum ist es so schwierig, das in Deutschland analog zu machen? Frankreich und Deutschland gehen doch immer gern zusammen.
Ja, ich würde das gerne auch so machen, aber das ist innerhalb der Bundesregierung immer noch eine Diskussion. Das hat was mit dieser Regierungskonstellation zu tun. Das ist eben in einer Koalition mit der Union nicht ganz so einfach. Die haben da einfach andere Interessen im Blick. Und deswegen ist das zurzeit eine Auseinandersetzung, die wir hoffentlich so lösen, dass es dem Klimaschutz nützt.
Ich habe eine
Scheuer
Frage.
Steht auf der Bremse. Scheuer steht auf der Bremse.
Nicht ja. Nur der Herr Altmaier auch noch.
Oder? Ja, das ist doch offen. Das muss ich doch jetzt, muss ich das jetzt wirklich nochmal sagen?
Ja, klar. Ja, bitte.
Ja, ich habe immer wieder Auseinandersetzungen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Die bezeichnen mich nicht umsonst als quengelig und nervig. Das ist aber der Job einer Umweltministerin und das gehört einfach dazu.
Ich habe noch eine Frage zum Flugverkehr. Bei der Dieselsubvention reden wir über die Abschaffung. Beim Flugverkehr ist es ja eine indirekte Subvention, dass es keine Kerosinsteuer gibt. Forderst du jetzt hier eine Kerosinsteuer?
Ja, die müssten wir ja europäisch durchsetzen. Damit sind Sozialdemokraten im Wahlkampf angetreten, weil wir uns europaweit vereinbart haben, dass das eben nur, dass wir es gemeinsam europäisch machen. Damit konnten wir uns nicht durchsetzen und deswegen kämpfe ich zwar weiter dafür, aber es ist im Moment noch nicht so richtig realistisch, weil es keine Mehrheiten dafür gibt.
Thilo, wenn du noch ein oder zwei Zuschauerfragen zum Verkehr hast und dann gehen wir in die anderen Sektoren rüber.
Ich finde gerade keine.
Okay, gut, dann gehen wir jetzt in den anderen Sektor rüber. Also nochmal die Zahl, die wieder wissenschaftlich genannt wurde. Wir müssen in 30 Jahren von 9 Tonnen CO2 Verbrauch oder Produktion pro Deutschen im Jahr runterkommen auf unter eine Tonne. Gewaltiges Einsparnotwendigkeit. Und da sagt er, die Sanierung, Gebäudesanierung muss verdreifacht werden. Das könnte für Autozulieferer, jetzt sind wir wieder beim Verkehr mit angebunden, ein wahnsinniges Geschäftsmodell sein, weil zum Beispiel Wärmepumpen, die man für Erzeugung von häuslicher Wärme braucht, wären technologisch sehr ähnlich wie Kfz-Klimaanlagen. Ist es möglich, ein Programm zu machen in der Corona-Krise, das sagt, ja, wir ermutigen und wir subventionieren und finanzieren das auch, wenn zum Beispiel Automobilzulieferer sich da umstellen?
Ja, für die Automobilzulieferer sind wir im Moment noch in der Diskussion. Das kann ich noch nicht genau sagen, wo wir da landen. Aber in der Frage, alte Ölheizungen auszutauschen, das war ein wichtiger Teil auch unseres Maßnahmenprogramms für das Klimapaket. Also da ist das heute schon drin. Das wird auch sehr, sehr gut nachgefragt. Also obwohl die ja viele im Moment in schwierigen Situationen sind, wir unglaublich viele Menschen haben, die Kurzarbeit haben. Trotzdem wird dieses Programm, Ölheizungen auszutauschen und was Klimafreundlicheres zu nehmen, sehr, sehr gut nachgefragt. Und deswegen glaube ich, dass solche Geschichten, also ganz konkrete Hilfe bei dem Umstellen, dass das was ist, was sehr, sehr vorteilhaft ist.
Aber nochmal,
das funktioniert gut.
Ist nicht die Krise mit ihren Produktionsrückgängen, Einschränkungen derzeit eine Wahnsinnsmöglichkeit auch für Umrüstung? In der Stahlproduktion zum Beispiel kann man Kohlenstoff durch Wasserstoff ersetzen. Kohlenstoff hat im Ergebnis dann hohe CO2-Belastung. Wasserstoff hat das nicht. Hochöfen können umgerüstet werden. Rieseneinsparung. Es gibt die These, dass eine grüne Grundstoffindustrie möglich sei. Was tut ihr, um diese Krise für solche Umrüstungen zu nutzen?
Ja, damit haben wir deutlich vor der Krise schon angefangen. Es gibt ein Kompetenzzentrum für die energieintensive Industrie, was ich letztes Jahr in Cottbus gegründet habe. Und die haben auch ein eigenes Programm zur Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie. Und gerade mit Stahl und Zement haben wir angefangen. Das sind die beiden Industrien, mit denen wir schon am weitesten sind, weil man weiß sozusagen im Modell, wie man das genau machen kann. Aber das jetzt wirklich mal umzusetzen und die nächsten Schritte zu gehen, ist gar nicht so einfach. Und das machen wir aber gerade mit denen. Ich habe vom Bundestag extra da zusätzliches Geld gekriegt, um das nach vorne zu bringen. Es muss aber ehrlicherweise noch mehr passieren, weil wenn nur wir das machen und der Stahl auf der Welt gleichzeitig weiterhin günstig bleibt, dann wird der deutsche Stahl nicht verkauft werden, weil er dann teurer ist. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, dass, wenn die Stahlindustrie jetzt auf Wasserstoff umstellt, wir den Differenzbetrag, also zwischen dem Weltmarktpreis und dem, was dann der grüne Stahl kostet, dass wir diese Differenzen ausgleichen und dass wir damit helfen, dass die Stahlproduktion in Deutschland bleibt und eben nicht woanders hingeht. Das nennt sich Carbon Contracts for Difference, ist auch nichts großartig Neues, aber es ist eben in diesem Bereich noch nicht angewandt worden und deswegen glaube ich, dass das da sehr, sehr sinnvoll wäre.
Man könnte auch sagen, Stahl made in Germany, ökologisch und klimaneutral, der ist zwar teurer, aber das ist halt hier Qualitätsstahl. Und wir haben das auch in anderen Bereichen der Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten gemerkt, obwohl deutsche Produkte teurer sind, werden sie trotzdem gekauft, weil sie halt geiles Zeug sind.
Ja, aber da muss der Unterschied schon so groß sein, dass die Leute das auch wirklich kaufen. Und da ist die Gefahr, dass das nicht passiert, jedenfalls nicht von alleine. Die Gefahr ist sehr, sehr groß und deswegen glaube ich schon, dass der Staat da helfen muss, jedenfalls die ersten Schritte zu gehen. So ein Stahlwerk umzurüsten, das macht man nicht mal eben so. Die müssen ja auch erstmal die Mittel dafür haben, das alles zu finanzieren und sich dann noch unsicher sein, ob man den Stahl überhaupt absetzen kann, weil alle im Moment nur auf den Preis gucken und nicht darauf, ob es eben CO2-freundlich hergestellt ist. Da, glaube ich, muss man wenigstens öffentlich helfen, einen Teil des Risikos abzufedern.
Öffentlich helfen ist ein gutes Stichwort. Thema Heizöl, persönliche Geschichte. Meine Eltern haben auch ein Haus auf dem Land, haben eine Heizölheizung. Und sie werden das jetzt dank ihres neuen Solardachs langsam ausfaden können, weil sie das dann über Wärmepumpen und alles Mögliche ersetzen können. Aber das war jetzt natürlich eine riesengroße Investition und da hilft der Staat jetzt nicht mehr so wirklich mit Subventionen und so weiter und so fort. Ich wohne jetzt hier in Berlin. Ich kann jetzt auf meinem Wohnhaus keine Solarpanels anbringen. Warum startest du keine Initiative, wo du sagst, okay, die Bundesregierung subventioniert auf jedem Dach in Berlin, also in jeder Stadt in Deutschland, Solarpanels?
Naja, erstmal unterstützen wir die Solarpanels, ja, wir unterstützen Photovoltaik durch die Programme, die wir haben. Und wir haben gerade jetzt in der letzten Woche den großen Durchbruch mit der Union gehabt, das haben unsere Fraktionen erreicht, dass dieser Deckel, der da bis jetzt noch drauf ist, der nämlich gesagt hätte, es gibt keine Unterstützung mehr für Photovoltaik, dass dieser Deckel wegkommt. Das haben wir jetzt erreicht, da ist endlich ein Kompromiss gefunden worden, um da weiterzukommen. Und wir unterstützen auch mit Riesenprogrammen, dass auch in solchen Städten wie Berlin dann eben ganze Häuserblocks ihre Energieversorgung umstellen. Das macht dann nicht ein einzelner Mieter, aber wir unterstützen Genossenschaftsmodelle, Quartiersmodelle. Das wird nicht aus dem Umweltministerium gemacht, sondern aus dem dafür zuständigen Bauministerium. Da gibt es aber sehr, sehr gute Programme und auch sehr viel schon, was läuft. Es geht halt alles noch nicht schnell genug. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Gebäudebesitzer das dann eben auch nutzen und damit ja auch helfen, die Energiekosten runterzukommen. Also überall da, wo es solche Modelle gibt. Ich habe mir gerade hier in Berlin noch vor kurzem eins angesehen. Da sieht man, das ist ein erster Invest, aber die Nebenkosten für die Mieterinnen und Mieter werden damit deutlich günstiger, weil regenerative Energien sich wirklich lohnen.
Kurz nachgehakt an der Stelle, war das ein Fehler, dass zu Beginn dieser Legislaturperiode das Bauministerium aus dem BMU, also aus deinem Ressort, ausgegliedert und dem Innenministerium zugeschlagen wurde?
Naja, ich hätte natürlich gerne das Bauministerium behalten. Ich hätte auch gerne noch Energie dazu, vielleicht auch noch ein bisschen Verkehr. Landwirtschaft wäre für die Klimafragen auch ganz gut. Und der Industriebereich auch. Also im Grunde genommen hat ganz viel, greift da ganz viel ineinander. Aber den Baubereich, das sage ich nochmal ganz deutlich, den Baubereich hier aus dem Ministerium rauszuoperieren, war sehr, sehr schmerzhaft für alle hier, weil die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut gelaufen ist.
Wir haben noch circa 20 Minuten, Hans. Ich würde sagen, den Energie- und Landwirtschaftssektor heben wir uns mal auf und machen ein paar Zuschauerfragen. Svenja, bist du bereit? Paul und viele andere fragen, ob du Ende Gelände als linksextremistisch einschätzt. Der Berliner Verfassungsschutz hat gestern in dem Bericht Ende Gelände als Beobachtungsfall für Linksextremismus eingestuft.
Also ehrlich gesagt habe ich mir den Berliner Bericht noch nicht angeguckt. Ich würde gerne erstmal die Argumente hören, die in diesem Bericht stehen, bevor ich da jetzt eine Meinung habe. Irgendwo mit werden die das ja begründet haben.
Kann ich dir sagen.
Das würde ich mir gerne erstmal ansehen.
Kann ich dir sagen, sie wehren sich ja vor Ort gegen Konzernaktivitäten.
Ne? Ja, Ende Gelände kenne ich, aber ich würde gerne mal wissen.
Und sie sind Antikapitalisten.
Das ist
der Grund laut Berliner Verfassungsschutz.
ich würde es mir gerne erstmal selber angucken. Ich kenne das Dokument noch nicht.
Aber hältst du sie persönlich, Ende Gelände, für linksextremistisch?
Ja, das, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich finde
du
schon,
dass sie sehr Nein radikal sagen.
Ja, ich finde, dass sie relativ radikal auftreten. Ob das jetzt extremistisch ist, das ist ja eine Definition auch, die jetzt im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz hier gebracht wird. Das kann ich nicht einschätzen. Ich habe keine.
Ja, aber extremistisch.
Ich kenne die Verfassungsschutzkriterien nicht so genau.
Extremistisch würde ja heißen, sie verstoßen gegen oder sie könnten gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen und unsere Demokratie gefährden. Ende ja, Gelände.
Wenn ein Gericht, und du hast das jetzt gerade gesagt, ich kenne den Bericht nicht, ich würde es mir gerne erstmal ansehen. Ich kenne diese Sachen noch nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
Sind das für dich Gesprächspartner?
Na klar, habe ich mit denen vor Ort in NRW schon diskutiert und hatte da auch Gespräche. Das heißt ja nicht, dass man nicht miteinander redet. Klar.
Wir machen mal weiter mit den Zuschauerfragen. Thomas will wissen, wie stellst du sicher, dass die Verschiebung von COP26 nicht auch eine Verschiebung von Klimaambitionen bedeutet?
Ja, das ist im Moment eine häufige Debatte, die wir haben. Aber wir hätten die COP nicht durchführen können, weil zu dem Zeitpunkt, als das entschieden werden musste, nämlich im März, April, war überhaupt nicht vorstellbar, wie ein Event mit 20.000 Leuten laufen soll mit den Hygienerichtlinien, die wir heute haben. Es wäre nur gegangen, wenn man den gesamten öffentlichen Teil nicht gemacht hätte. Also keine Beteiligung von den ganzen NGOs, rein nur die Verhandler und die Staaten. Und das hätte ich sehr schade gefunden, weil diese COPs sind eben auch ein Austausch. Das ist ja auch inzwischen so eine Art Klimameste. Und deswegen finde ich es erstmal richtig, dass wir die COP verschoben haben. Bindend ist das Pariser Klimaschutzabkommen. Und das sagt nicht, liefert das Update eurer Klimabeiträge, eurer NDCs zur COP, sondern liefert das in 2020. Und deswegen werde ich jedenfalls hier auf europäischer Ebene in unserer Ratspräsidentschaft alles dafür tun, dass wir das schaffen. Unter den schwierigen Bedingungen, nicht wissend, ob wir tagen und wie wir tagen können, aber trotzdem muss uns das gelingen, unseren Beitrag dazu leisten.
Dann die Frage, erkennst du an, dass laut unserem CO2-Budget für 2020 wir unser Budget am 27. März 2020 schon erreicht haben?
Unser Budget für 2020. Das erkenne ich überhaupt nicht an, weil wer weiß denn, wie das CO2, der CO2-Ausstoß in 2020 überhaupt sein wird? Wir haben jetzt einzelne Zahlen, Vergleiche zwischen mal 14 Tagen im letzten Jahr und 14 Tagen in diesem Jahr. Aber wie sich Corona auswirkt, wie es jetzt nach der Krise weitergeht, wie dann der CO2-Ausstoß sagt, alle, die sagen, sie wissen jetzt schon, wie das genau laufen wird in diesem Jahr. Ich glaube, das ist Kaffeesatzleserei.
Gut, Alni fragt, wer hat den CO2-Preis von 25 Euro vorgeschlagen bei euch? Gegen wen konnte sich das Umweltministerium nicht mit einem wissenschaftlich begründeten und laut Umweltbundesamt Mindestpreis von mindestens 60 Euro durchsetzen?
Naja, das war innerhalb der Koalition. Ich habe ja ein Gutachten auf den Weg gebracht. Das habe ich genau im letzten Jahr auch vorgestellt, wie man so eine Einführung eines CO2-Preises machen kann. Es gab zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe vorgeschlagen, dass wir die Preise sozusagen staatlich setzen und damit langsam anwachsen lassen und damit einen verlässlichen Pfad haben, wie so ein CO2-Preis aussieht. Das andere Modell war ein Marktmodell, also das Angebot an CO2-Zertifikaten sukzessive politisch zu verknappen und damit den Preis im Grunde genommen zu beeinflussen. Wir haben uns auf der Mitte geeinigt, dass wir fangen mit einem Festpreis an und dann wird sozusagen dieser Marktmechanismus eingeführt. Und das Argument der anderen Seite war, die Menschen brauchen eine Chance, sich umzustellen. Alle, die jetzt noch Autos haben, die sehr viel CO2 ausstoßen, die müssen die Chance haben, überhaupt ein anderes Auto zu kriegen, an andere Fahrzeuge heranzukommen, die Kosten zu vermeiden, die mit CO2 entstehen. Und dadurch ist dieser Pfad entstanden, niedrig einzusteigen und dann aber sukzessive das wirklich ansteigen zu lassen. Und ich glaube, dass das ein vernünftiger Kompromiss ist, den wir da gefunden haben.
Wir nähern uns dem Thema Landwirtschaft und Tierhaltung. Eine Frage von Julius, der fragt, wie weit sind wir davon entfernt, dass man zukünftig für umweltfreundlich nicht mehr draufzahlen muss, sondern umgekehrt umweltschädlicher Konsum sanktioniert wird bzw. teuer ist?
Ja, das ist das Ziel, was wir haben. Es ist aber gar nicht so einfach umzusetzen. Wir müssen da an unglaublich vielen Schrauben gleichzeitig drehen. Das machen wir gerade. Das versuchen wir auch jetzt mit dem Konjunkturprogramm. Aber es geht halt nur Schritt für Schritt. Aber das Ziel ist vollkommen klar. Wir wollen, dass umweltschädliches Verhalten teurer und umweltfreundliches Verhalten günstiger wird und dass deswegen alle sich das Umweltfreundliche auch leisten können.
Gut, kommen wir mal zum Thema Landwirtschaft und Tierhaltung. Aktuell haben wir den Skandal bei den Schlachthöfen. Das ist ja auch die Folge von Massentierhaltung und unserer Fleischexportwirtschaft. Ist eigentlich dieser Skandal jetzt ein nützlicher Kollateralschaden aus deiner Sicht?
Na, erstmal finde ich, muss man sehr deutlich sagen, dass der Skandal darin liegt, dass Menschen unter unerträglichen Bedingungen arbeiten mussten, ja, dass die Unternehmen es geschafft haben, über Subunternehmer die Verantwortung im Grunde abzugeben.
Alles legal.
Ja, und deswegen haben wir das ja heute auf den Weg gebracht, dass man das verändert. Also, dass das eben in der Fleischindustrie so nicht mehr geht. Das ist da muss die Verantwortung auch wahrgenommen werden. Und das ist wichtig, dass da vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen, dass die Menschen, die dort arbeiten, vernünftig untergebracht sind. Die Bedingungen sind doch eine wirkliche Katastrophe und da muss jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Das finde ich erstmal das Allererste. Gut. Und dann müssen wir natürlich auch an die Fleischproduktion, also wie kommen die Tiere eigentlich in den Schlachthof, an der arbeiten wir auch. Wir haben über das Düngerecht jetzt ganz wichtige Schritte vorwärts gemacht, dass es eben stärker an die Fläche gebunden ist, wie viele Tiere man dann auch haben kann, damit eben da mal einen Deckel drauf gesetzt wird und damit das zurückgehen kann.
Aber ich meinte natürlich, als Umweltministerin geht es ja um den Methanausstoß bei den Kühen und so weiter. Wir brauchen weniger Kühe. Und das führt ja dann zu weniger Fleischkonsum. Also ja. Wie schaffen wir das, dass es weniger Kühe gibt? Dass wir weniger Massentierhaltung haben?
Genau, es läuft im Moment in erster Linie über das Düngerecht, weil das ist ja nicht nur Methan, sondern das, was die Tiere hinterlassen, geht ja dann auch wieder auf die Felder. Das führt dazu, dass die Belastung unserer Grundwasser zunehmen und das heißt, wir müssen das Trinkwasser dann aufwendig filtern. Und über diesen Weg haben wir jetzt einen Weg gefunden, sozusagen übers Düngerecht, die Anzahl der Tiere auch zu reduzieren. Das ist auch allen klar. Wichtig ist nur, diejenigen, die davon leben, die Landwirtinnen und Landwirte, die müssen auch in Zukunft ein Auskommen haben. Und die Anforderung, es soll alles umweltfreundlicher werden und gleichzeitig soll aber Fleisch weiterhin nur ein paar Cent kosten, das wird nicht zusammengehen. Es wird ein bisschen teurer werden. Trotzdem aber finde ich noch vertretbar.
Ja, das billige Fleisch hat eben doch einen teuren Preis. Und das wird jetzt in dieser Krise deutlich. Deswegen die Frage nach dem vielleicht nützlichen Kollateralschaden, die ist vielleicht gar nicht so zynisch, wie sie klingen mag. Das passiert ja zum erheblichen Teil im Moment auch in dem Bundesland, aus dem du kommst, nämlich Nordrhein-Westfalen. Ehrliche Frage oder ehrliche Antwort bitte, wie viel von diesen Strukturen wusstest du eigentlich vorher und was muss jetzt über Unterbringungsfragen hinaus verändert werden?
Naja, ich ernähre mich seit 1980 vegetarisch. Also ich habe mich mit dem Themenfeld schon sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Deswegen wusste ich auch, was bei mir in der Region für Arbeitsbedingungen sind. Die NGG, also die Gewerkschaft, hat schon vor vielen Jahren im Münsterland darauf hingewiesen, wie die Arbeitsbedingungen sind, was in den Schlachthöfen eigentlich passiert. Und mich hat damals wirklich schockiert, ein rumänischer Arbeiter, mit dem ich dort sprechen konnte, mit Hilfe einer Dolmetscherin, der gesagt hat, er versteht ja, dass wir Leute brauchen, die bei ihnen arbeiten. Aber er versteht nicht, warum wir dieses Fleisch essen. Er würde es nicht tun. Und das hat mich wirklich geschockt und deswegen habe ich mich da auch intensiver mit auseinandergesetzt. Es gab auch in Nordrhein-Westfalen von Guntram Schneider, von dem damaligen Arbeitsminister, schon Versuche, das zurückzudrängen, aber offensichtlich hat das noch nicht gereicht.
Wie wäre es, wenn wir auf den Fleischpackungen, die aus diesen Massenfabriken kommen, wie beim Rauchen, Warnbilder drauf machen?
Naja, also man sieht ja beim Rauchen, dass die Raucher dich, Thilo Stürz, ja offensichtlich nicht, trotzdem weiter rauchen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich würde eher den Weg gehen, wir müssen die Anzahl der Tiere reduzieren, wir müssen dafür werben, dass man sich stärker auch regional sozusagen mit Lebensmitteln versorgt. Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie müssen besser werden. Und dann, glaube ich, kommt man da ein ganzes Stück weiter.
Jafil fragt dich, wenn du einen Wunsch bei Julia Klöckner, unsere Landwirtschaftsministerin, frei hättest, was würdest du dir von ihr wünschen? Dass wenn sie mal ihre Arbeit macht in Sachen Klimaschutz?
Und ich darf auch wirklich nur einen Wunsch?
Du kannst auch mehrere.
Du kannst dir drei Wünsche wünschen und die drei nennst du dann.
Naja, also ich würde mir mehr Engagement für den Insektenschutz wünschen. Wir müssen auf den Feldern weniger Pflanzenschutzmittel haben, weniger, vor allen Dingen möglichst gar kein Glyphosat mehr. Das muss jetzt endlich angepackt werden. Das haben wir miteinander vereinbart. Und die Zeit rennt davon. Das Insektensterben geht einfach massiv weiter. Dann würde ich mir wünschen, eine andere Agrarpolitik. Im Moment wird derjenige finanziert, der Fläche hat, der bekommt das Geld. Wenn jetzt aber jemand viel für den Naturschutz tut, was macht damit Insekten eine Heimat haben, einfach nicht so intensiven Ackerbau betreibt, sondern einen, der wirklich dafür sorgt, dass das auch im Einklang mit der Natur ist, dann wird das nicht zusätzlich finanziert zurzeit. Und dafür müssen wir die Agrarpolitik ändern. Und das ist was, was gerade ansteht. Und da würde ich mir dann eben auch was wünschen. Und als Sozialdemokratin würde ich mir auch im Bereich Tierwohl noch mehr wünschen. Das ist ein Bereich, der im Landwirtschaftsministerium angesiedelt ist. Ich finde, da muss mehr passieren und da muss vor allen Dingen mehr Transparenz für die Verbraucher rein. Es gibt x Label, aber genau zu sehen und auch vom Staat zertifiziert, hier wird mehr getan für den Tierschutz. Hier kann ich mir sicher sein, dass ich was ein vernünftiges Fleisch auch kaufe. Das kann ich heute nur bei den Bio-Labeln. Da ist es heute schon safe. Die sind zertifiziert. Aber das, also ich kann mir vorstellen, dass man da noch mehr machen kann und dass auch konventionell mit Tierwohl gearbeitet werden kann.
Zwei Zuschauerfragen noch zum Thema Landwirtschaft. Junkfood fragt dich, verschwindet nach der Erfahrung aus der Fleischindustrie freiwillige Selbstverpflichtung jetzt allgemein aus dem politischen Vokabular?
Ich finde, das ist ein unmöglicher Begriff, weil entweder ist es freiwillig oder eine Verpflichtung, aber freiwillige Selbstverpflichtung klingt für mich ein bisschen seltsam. Das hört sich für mich nach schlechtem Gewissen an. Also man wusste schon als Hersteller, dass das da alles nicht koscher läuft und ist jetzt ganz schnell mit Lösungen bei der Hand. Ich bin froh, dass wir heute im Kabinett entschieden haben, dass in der Fleischindustrie jetzt die Arbeitsbedingungen verändert werden, dass endlich Schluss ist mit diesen Subunternehmern und den angeblichen Werkverträgen. Und dass die Leute dort zu vernünftigen Löhnen und mindestens zu Mindestlohn angestellt werden, ohne die vielen Subs dazwischen.
Es gibt eine konkrete Geschichte, die durch eine ziemlich gute Reportage bei Westpol aufgedeckt worden ist, dass Arbeitnehmer, die in holländischen Fleischzerlegungsfabriken arbeiten, in Deutschland wohnten. Und dann jeden Tag hin und her gekarrt wurden, morgens hin, abends zurück. Und dadurch waren für die Unterbringungs- und Arbeitsbedingungen weder die Holländer zuständig, noch die Deutschen. Ein rechtsfreier Raum. Das ist ja nur auch zu eurer Kenntnis gelangt. Habt ihr da konkrete Möglichkeiten oder Beschlüsse, diesen rechtsfreien Raum zu schließen?
Naja, erstmal entsteht das ja dadurch, dass immer weiter Sub-Unternehmer sozusagen dazwischen hängen. Wenn ein Betrieb einen Beschäftigten aus Rumänien holt, ihn einstellt und dann auch für den Wohnort sorgt, dann gelten alle Hygieneauflagen. Und die gelten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Erst durch dieses ganze Subunternehmertum und diese Schachtelung wird das alles so schwierig. Und das ist jetzt der allererste Schritt, den wir gehen. Wir müssen diese vielen Subunternehmer da rausbekommen und klare Verhältnisse haben. Wer ist für die Einhaltung der Hygienevorschriften? Wer ist für Einhaltung von Arbeitsrecht zuständig? Und das muss der Betrieb sein, in dem die arbeiten und nicht irgendjemand Drittes.
Letzte Frage zum Thema Landwirtschaft. Kurt fragt dich, heute ist Tag der Biene. Ja. Wer ist der größte Feind der Biene in Deutschland?
Naja, im Moment der Mensch, weil wir gerade für die vielen
Es ist eine politische Frage, ne?
Ja, aber wenn man sich das anguckt, ich habe ja den Bericht zum Zustand der Natur diese Woche vorgestellt. Und man sieht, dass wir gerade in den Agrarlandschaften enorme Probleme haben, weil für alle Bestäuber, also gerade eben auch für die Bienen, der Lebensraum fehlt. Und gerade bei den Bienen, wir haben über knapp 500 Bienenarten, da sind sehr spezialisierte Brei. Die brauchen dann eben Mauernischen, die brauchen bestimmte Bodenstrukturen. Und wenn die das nicht mehr vorfinden, dann gibt es die dann innerhalb von kürzester Zeit auch nicht mehr. Und deswegen ist es im Grunde genommen eine andere Agrarpolitik, eine andere Art und Weise, die Böden zu bearbeiten, wieder Lebensraum für Insekten zu schaffen, die am meisten helfen würde. In den Städten hat sich da sogar ein bisschen was verbessert. Also wir leben in den Städten, wir haben mehr Vögel wieder im Wald. Also da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Im ländlichen Raum haben wir da noch viel zu tun.
Svenja, wir müssten eigentlich in einer Minute Schluss machen. Hast du noch mal ein paar Minuten? Sonst würden uns die Leute den Kopf abreißen, wenn wir zum Kohlekraft nicht sagen, fragen würden.
Ein paar Minuten können wir noch.
Gut.
Thomas fragt dich. Da ist meine spanische Kollegin dran, deswegen.
Ja. Die geht vor. Thomas fragt dich, ich starte damit mal. Ist das heute ein trauriger Tag für dich als Bundesumweltministerin, dass Datteln 4 jetzt ans Netz geht? Denkst du da heute anders drüber als in den letzten Tagen, Wochen und Monaten?
Na, ich wollte nicht, dass dieses Kraftwerk ans Netz geht, aber es hat nun mal eine Genehmigung. Die Kohlekommission hat uns vorgeschlagen, dass wir in Verhandlungen mit dem Unternehmen gehen und versuchen, den Start zu verhindern. Das ist uns nicht gelungen. Die wollten eine Menge Geld dafür haben, die wir nicht bereit waren zu zahlen. Und deswegen tröstet mich, weil es einfach viel zu viel war. Es tröstet eine mich, Milliarde. Dass in gleichen Mengen wie jetzt Datteln sozusagen mehr in das Netz kommt. Kraftwerke rausgehen werden.
Welches?
Sodass das eine ganze Menge Kraftwerke, es sind ja kleinere Blöcke, die da jetzt noch sind, die parallel dazu rausgehen, sodass am Ende wenigstens die CO2-Bilanz stimmt. Also in diesem Kohleausstiegsplan, der im Moment ja noch im Parlament ist, aber ja verabschiedet wird, ist dann ein genauer Abschaltplan für die ganzen Kraftwerke mit drin.
Aber wäre der Preis, diese 1 Milliarde, wie immer das war, diese Entschädigung, nicht... hätte sich das nicht gelohnt aus klimapolitischer Sicht? Also wäre da nicht der Preis egal sogar gewesen?
Nee, also das finde ich nicht, weil wir schaffen ja die gleiche Menge an Reduktion dadurch, dass jetzt ältere Kraftwerke vom Netz gehen. Also die Bilanz stimmt und das ist das Zentrale. Und dafür 1 Milliarde zu bezahlen, ich oder mehr oder weniger, ich finde, das ist zu viel Geld. Wichtig ist, dass das dass die CO2-Bilanz stimmt am Ende.
Müsst ihr das Ding jetzt so lange laufen lassen, wie es jetzt vereinbart wurde, bis 2035 oder 38? Oder könnt ihr irgendwann sagen, nächstes Jahr, in 2 Jahren, wir schalten das Ding ab?
Naja, erstmal ist ein fester Ausstiegsplan jetzt im Parlament. Und da sind genaue Abschaltdaten für alle Kraftwerke vorgesehen, für Braun- und für Steinkohle ist da ein Ende sozusagen in Sicht. Wichtig ist, dass wir eine Alternative haben. Wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien, weil wir müssen ja nicht nur aus Kohle aussteigen und übrigens auch aus Atom. Ich halte auch nichts von einer Renaissance der Atomkraft. Das ist mit gutem Grund, dass wir keine Atomkraftwerke mehr haben wollen. Also raus aus Kohle, raus aus Atom, heißt rein in regenerative Energien. Und da muss jetzt einfach noch viel, viel mehr passieren, damit wir eben auf Kohle auch verzichten können.
Und da gab es die Frage von Zuschauern, erkennst du an, wenn der Ausbau der Windenergie gerade eingeschränkt wird, damit die Kohlekraftwerke sich in den nächsten Jahren noch rechnen? Weil das haben die Wissenschaftler ja ausgerechnet, wenn wir viel mehr Windräder aufstellen würden, die Kohlekraftwerke immer unlukrativer werden würden und dann automatisch selber sich abstellen würden.
Ja, das kann ja die Unternehmen selber entscheiden. Dafür sind das ja Unternehmen. Und deswegen, ich will, dass mehr regenerative Energien in den Markt kommen. Ich will, dass wir 2030 mindestens 65% Erneuerbare im Netz haben. Und wir müssen jetzt diesen Ausbau ganz massiv hinkriegen. Technisch ist es möglich. Das haben uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler belegt, dass wir komplett mit regenerativer Energie unsere Stromversorgung der Zukunft, nicht die heutige, wir wollen ja in der Zukunft brauchen ja noch mehr, dass wir die zukünftige Stromversorgung damit sicherstellen können.
Hans, hast du noch eine Frage? Ansonsten, ich mache hier die letzte Zuschauerfrage und dann die letzten 3 Standardfragen. Denkst du, Svenja, dass alle Abgeordneten im Bundestag das nötige Grundlagenwissen zum Klimawandel haben, um adäquate Entscheidungen in ihrem Ressort initiieren zu können?
Man soll ja nicht Abgeordnete beschimpfen, aber ich bin mir nicht bei allen sicher. Jedenfalls sind die Bundestagsdebatten manchmal doch etwas seltsam.
Ja, meine letzte Frage, nochmal die Pressekonferenz vorhin, unter anderem mit Dirk Meißner vom
Messner.
Uber.
Dirk Meißner, genau.
Warum sage ich immer, weil ich habe einen Kollegen, der heißt Meißner, das tut mir leid. Also Dirk Meißner, lieber Dirk, seien Sie, bitte entschuldigen Sie das. Ein Vorschlag, der da gemacht wurde, war, für die Bürger die EEG-Umlage zu senken. Und zwar so, dass die Bürger von 75% der EEG-Umlagekosten entlastet werden. Unterstützt du das?
Ich finde das einen sehr sinnvollen Vorschlag. Und genau das machen wir jetzt mit diesem CO2-Preisgesetz, was wir ja auf den Weg gebracht haben. Da wird auf einer Seite natürlich über den CO2-Preis wird Benzin, wird Sprit, wird Öl teurer. Aber das, was wir da einnehmen, das setzen wir wieder ein, um die EEG-Umlage zu senken. Das heißt, sie wird dann nicht mehr von den Verbraucherinnen und Verbrauchern bezahlt, sondern eben aus dem Haushalt direkt finanziert. Und dadurch versuchen wir, den Anstieg der Strompreise zu dämpfen. Das darum geht es ja, also Strom wieder günstiger zu machen.
Ja, aber
und wir wollen ja,
dass
auf Strom umgestiegen wird. Ne?
Das ist ja ein konkreter Vorschlag, zu sagen, 75% dessen, was der einzelne Verbraucher im Moment zahlt, soll er nicht mehr zahlen. Das ist eine feste Größe. Unterstützt du diese feste Größe?
Also wir sind ja schon auf dem Weg dahin. Alles, was wir über das EEG, also was wir als CO2-Preis einnehmen, soll da rein. Und ich finde, das Ziel muss sein, dass die EEG-Umlage komplett aus dem Haushalt finanziert wird. Also nicht 70%, sondern ich finde, 100% muss das Ziel sein. Und den Weg dahin gehen wir jetzt. Und deswegen finde ich den Vorschlag zu sagen, wie können die Etappen laufen, das finde ich erstmal gut.
Svenja, du hast jetzt noch die Ehre, die drei Standardfragen in diesem Format zu beantworten. Hast du eine Buchempfehlung für die jungen Zuschauer, die auch immer noch zu Hause sitzen, sich informieren wollen und was Spannendes lesen wollen?
Ja, also ich lese gerade eins, das heißt, deswegen habe ich es mir hier hingelegt. Das heißt, The Future We Choose, Surviving the Climate Crisis, das ist von Christiana Figueres. Ein ganz, ganz spannendes Buch. Es ist so optimistisch und so powerful geschrieben. Deswegen lese ich es im Moment jedenfalls total gerne.
Und hast du eine Filmempfehlung oder eine Serienempfehlung?
Eine Serienempfehlung. Ich komme im Moment überhaupt nicht dazu, so richtig viel Fernsehen zu gucken. Ich liebe Science Fiction, aber will jetzt keine Werbung für Disney machen.
Interstellar.
So geht's auch.
Das ist, glaube ich, Fantasie bei Disney. Und letzte Frage: Was hast du gehamstert?
Was habe ich gehamstert? Ich muss gar nicht hamstern, weil eigentlich habe ich immer eine Vorratskammer. Ja, so ein bisschen was habe ich immer, weil ich komme so unregelmäßig zum Einkaufen, dass ich immer eigentlich was zu Hause habe, womit man so ein paar Tage überstehen kann.
Gut, dann danke. Vielen, vielen Dank, Svenja Schulze, tschüss, für deine Zeit. Warte kurz, ich muss abmoderieren und den Zuschauern danken, Hans danken. Danke für eure Fragen. Wir konnten natürlich nicht alle Fragen stellen. Und Svenja, hoffentlich sehen wir dich bald mal wieder. Und bis bald. Und Leute, ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt per Banküberweisung und PayPal. Bis dann.
Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.